Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Jofix Glamour, der queere Karriere-Podcast. Für diejenigen unter euch, die den Serientermin mit Glamour Faktor heute zum ersten Mal weitergeleitet bekommen haben, ich bin Max, Pronomen er, ihm und euer Host im Jofix Glamour. Für meinen heutigen Gast schließen wir bitte einmal alle die Augen und versetzen uns in den Moment zurück, als wir das letzte Mal im Kino waren. Und welcher Geruch steigt automatisch wohlig in die Nase? Ganz genau. Süßlich warmer Popcorn-Geruch. Ob mein heutiger Gast, Sven von Appen, Pronomen er, ihm, diesen Duft genauso positiv in Erinnerung hat wie wir, wenn wir genauso hören, wie er als Head of Screen Content bei der Filmpalastgruppe der Herr über 100 Leinwände ist, warum er mit französischem Film genauso wenig anfangen kann wie ich und welchen Rat er sich gern schon viel, viel zeitiger gegeben hätte und was es mit seiner Karriere gemacht hätte. All das erfahren wir jetzt. Film ab!
Jofix Glamour, der queere Karriere-Podcast mit Max und seinen Gästen.
Herzlich willkommen, Sven. Es ist mir eine große Ehre, dich heute hier in Hamburg am Start zu haben.
Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung.
Sven, und die goldene Regel beim Jofix Glamour ist ja, ich komme immer dann pünktlich ins Meeting, wenn die Meetingverpflegung mich vom Ofen hervorlockt. Was haben wir denn heute hier vor uns stehen? Du bist Head of Meetingverpflegung.
Ganz schnödes Wasser. Wir haben uns für die Einfachheit entschieden hier. Ganz simpel und straight.
Ganz schlicht, ganz einfach. Finde ich gut. Ich habe sowas aber befürchtet und dachte mir, also das muss hier ein bisschen mehr Glitzer bekommen. Es ist besser drösch. Und passend zum heutigen Thema der Folge habe ich einen Moment natürlich Popcorn mitgebracht. Und da wir in Hamburg sind, Popcorn mit Franzbrötchengeschmack. Kommt schon mal die erste Frage. Süß oder salzig?
Salzig.
Salzig.
Aus dem ganz einfachen Grund. Ich durfte schon Popcorn herstellen.
Ja.
In größeren Mengen. Salzig geht. Süß riechst du selbst. Von oben bis unten die ganze Woche danach gefühlt.
Das heißt, der Geruch, der macht bei dir nichts Heimeliges, keine Vorfreude auf einen spannenden Kinoabend?
Nein, ganz im Gegenteil. Aber nur, weil ich es selbst hergestellt habe.
Ja.
Ich glaube, wenn man so als Konsument ins Kino geht, ist es was völlig anderes. Dann mag man es. Aber mit mir kann man damit keine große Freude machen. Also zumindest nicht mit, wir gehen jetzt mal ins Kino und ich kaufe eine schöne Portion süßes Popcorn. Ich bin da wirklich für salzig.
Du, also in diesem Sinne, ich lang hier einmal zu. Und
ganz
glamourös
und
glamourös. Im Podcast soll man ja auch nie essen.
Nee.
Befolge ich hier schon in den ersten 3 Minuten.
Genau wie am Telefon, kenne ich aber auch etliche Menschen. War eine Freude.
Also, aber wirklich sehr süß. Das spüle ich hier mal das dreite Zeug mit Wasser runter. Prost.
Cheers.
So, Sven, ich habe es eben gerade schon angesprochen. Du bist Head of Screen Content bei der Filmpalastgruppe. Und mich würde einmal interessieren, kannst du uns einmal erklären, wer oder was ist die Filmpalastgruppe und was ist genau dein Job dabei als Head of Screen Content?
Die Filmpalastgruppe ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben 14 Kinos in Deutschland verteilt von Norden hier in Schwerin, Lüneburg, Hildesheim bis runter nach Sachsen und Thüringen. Ein großes Flagship-Kino in Kassel. Die Gründer der Filmpalastgruppe sind Geschwister bzw. deren Eltern und haben vor Jahren mit einem kleinen Kino in Lübeck angefangen, haben eine Kinokette, die Sinister-Gruppe, gegründet, haben sich australische Teilhaber ins Boot geholt und sind dann aber vor, ich glaube, 10, 15 Jahren ausgestiegen aus der Gruppe und haben ihre eigenen Kinos weiter betrieben, die sie mitgenommen haben aus der Gruppe.
Mhm.
Und ja, meine Aufgabe ist es, Content, also die Inhalte für die Leinwand heranzuschaffen. Das heißt, ich spreche mit Filmverleihern, ich verhandle Konditionen mit Filmverleihern und gestalte mit meinem Team das Filmprogramm quasi für jede einzelne Leinwand.
Und jetzt nehme ich mal mit, wie ist denn die Prozesskette von, da wird ein Film produziert oder fangen wir schon mal ein Stück vorher an, es gibt ein Drehbuch bis hin nachher, er landet im Kino. Kannst du das einmal kurz umreißen, welche Schritte da so ein Film durchläuft?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir bei den großen Studios an, die geben Stoffe in Auftrag bei Drehbuchautoren, bei Produzenten, lassen sich Drehbücher kommen, lesen Drehbücher, verändern Drehbücher und geben dann gegebenenfalls den Film in Dreh. wenn sie es finanzieren können und wollen. Die andere Variante ist, es gibt Autoren, es gibt Filmemacher, die eben noch keinen Filmverleih im Background haben, die versuchen mit Fördermitteln Filme zu produzieren, sich Sponsoren zu suchen und sich dann auch Filmverleiher hier zu suchen, die quasi den Film in den Markt reinbringen. Das heißt, für uns auf Kinoseite, wir haben direkten Kontakt immer nur in Anführungsstrichen zu Filmverleihern. Mhm. Die großen, die Warners, Sonys, Disneys dieser Welt kennt man, die Universals und so weiter. Es gibt aber auch viele deutsche Verleiher, kleinere Verleiher, Independent-Verleiher. Aber unsere Kinogruppe zum Beispiel setzt natürlich mehr auf kommerzielle Filme, weil wir davon leben müssen und nicht gefördert werden.
Und jetzt bist du der Herr über mehr als 100 Leinwände. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie so ein Programm für so ein Kino zusammengebastelt wird? Heißt das also, ein Kino, eine Leinwand hier in Hamburg, da werden andere Sachen drauf gezeigt als in Thüringen auf dem Land?
Das kann durchaus sein. Zumindest hängt es ja auch davon ab, nicht von der einzelnen Leinwand, sondern von dem ganzen Kinokomplex. Wir haben hier in Hamburg ja sehr viel Multiplexe. Wir haben in unserer Gruppe sehr viel kleinere Kinos auch mit 4 bis 6 Leinwänden. Unser größtes Haus hat 15 Leinwände. Das ist natürlich ganz anders von der Programmgestaltung her, weil du da viel vielschichtiger bist. Auf dem platten Land mit 4 Leinwänden spielst du halt die gerade gängigen Mainstream-Filme und versuchst das Programm doch abzurunden mit, ich sag mal, Seniorenkino oder mein erster Kinobesuch, solche Zielgruppen, Frauenfilme oder Ladiesfilme, wo das nicht mehr ganz genderfluid ist. Aber
gibt es da nicht noch die Lütte Cremant-Flöte oder so oder die Sektflöte noch dazu?
Aber es gibt ein Glas Sekt dazu, ja. Aber einfach, weil es gewachsen ist. Ja. Weil die Mädels das auch so wollen und doch der Begrifflichkeit überhaupt kein Problem haben. Und das schade fänden, wenn wir sowas einstellen würden, nur um dem Zeitgeist da zu frönen.
Okay. Sozusagen. Okay. Ich sag mal so, da sehe ich mich auch. Ja. Mit dem Lütten-Sekt irgendwo. Ja.
Richtet sich auch an Männer. Es ist ja nicht so, dass Männer da verboten sind.
Da bitte ich wohl drum. Aber sag mal, die Reise begann ja mal gewissermaßen woanders, nämlich 1990 mit einem Studium Wirtschaftswissenschaften in Hannover und dann ab 1993 Studium Politikwissenschaften in Braunschweig. Kannst du dich erinnern, wie du damals so die Entscheidung getroffen hast, ich studiere jetzt Wirtschaftswissenschaften, was dich da angetrieben hat?
Interesse generell. Es war so bei mir die Überlegung, Betriebswirtschaft ist mir eigentlich zu eng gefasst. Mhm. Wirtschaftswissenschaften mit Volkswirtschaft zusammen fand ich eine gute Mischung. War auch so ein bisschen im Freundeskreis dadurch getrieben, dass es da Freunde gab, die das auch studiert haben. Ich habe da aber auch sehr schnell gemerkt, dass die Art und Weise des Studiums, also nur die reine Beschallung im Hörsaal, nicht meins war. Also da gab es wenig Tutorials, das ist ja nun schon einige Jahre her, wie du festgestellt hast, quasi Frontalvorlesungen. Das war nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Deswegen auch der Schritt, weil ich damals auch schon politisch aktiv war in Richtung Politikwissenschaft und Sozialwissenschaften, lag mir einfach mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ja, parallel zum Studium hast du angefangen als Filmvorführer in Peine zu arbeiten.
Ja, genau. Ich war politisch aktiv und wir haben damals schon einen Filmclub gehabt, wo wir 16 Millimeter, also diese ganz kleinen, die man auch aus der Schule kennt, diese Filmapparate, da haben wir Filme gezeigt, die es sonst nicht im Kino gab, die eben nicht so kommerziell waren, die ein bisschen gesellschaftskritisch waren und so weiter. Da kam so die erste Berührung zum Film, zum Kino quasi. Und über einen Zufall bin ich dann im lokalen Kino gelandet als Filmvorführer und später als Theaterleiter. Und ja, und im Laufe des Studiums hat sich herausgestellt, dadurch, dass es auch ein kleiner Familienbetrieb war, dass ich dann irgendwann mal das Weite suchen musste, weil es familiär bedingt dort Veränderungen gab. Und da habe ich als Filmvorführer in Hannover angefangen, im Cinemax, im damaligen. Und hatte das Glück, dass das eben kein reiner Studentenjob war, sondern dass es schon eine Teilzeitbeschäftigung war mit 130 Stunden im Monat. Und man brauchte nur, das darf man jetzt gar nicht laut sagen, weil es heutzutage gar nicht statthaft ist, 10-mal im Monat arbeiten, weil die Schichten sehr lang gingen, von morgens bis nachts. Und das war als Student ideal, weil man da am Wochenende arbeiten konnte und unter der Woche studieren konnte.
Und das heißt, du hast Politikwissenschaften dann studiert? Oder?
Genau.
Und dann parallel dazu gearbeitet, beziehungsweise irgendwann bei
irgendwann
so vielen Stunden?
Irgendwann habe ich von meinem damaligen Arbeitgeber ein Angebot bekommen, ob ich nicht weiter aussteigen möchte, raus aus dem Bereich Filmvorführung, rein in die Kinoleitung.
Ja.
Und ich habe parallel angeboten bekommen, einen einjährigen, ja, brancheninternen Studium, einen Lehrgang, sag ich mal, zum Filmtheaterkaufmann. Das ist, wie gesagt, branchenintern, das ist keine IHK-Ausbildung oder so, dergleichen. Das habe ich aber gerne angenommen, weil das auch gefördert wurde von meinem damaligen Arbeitgeber. Ja, und dann bin ich irgendwann neben dem Studium, was ich immer noch weiter betrieben habe, habe ich ein Angebot bekommen für eine Stelle in Göttingen im Cinemax in der Theaterleitung. Und da war für mich so die Frage, Politikwissenschaft war immer mein Steckenpferd, aber auch unterm Strich ist es ja nicht der Beruf, sondern teilweise auch brotlose Kunst, wenn man Pech hat. Ja. Und ich habe dazu gegriffen und habe gedacht, okay, dann gehst du jetzt erstmal überwiegend in den Kinobereich und habe da wirklich auch so Blut geleckt. Und das war genau meins, muss ich sagen. Also im organisatorischen Bereich, in der Theaterleitung, dort war ich auch für Programmgestaltung zuständig, hatte ich auch, war nah am Filmprodukt weiterhin dran, habe dann den Bereich Kinoorganisation, heute heißt es Operations, übernommen für das Kino und auch Personalverantwortung gehabt und konnte mich da quasi bewähren.
Programmzusammenstellung 1990 versus heute. Ist es immer noch das Gleiche? Also sagst du, du hast einmal das Handwerk gelernt und das funktioniert, egal welcher Stoff, heute noch genauso? Oder wie hat sich das denn verändert über die Jahre?
Nein, das Angebot, damals gab es ja noch eine analoge Welt, wie es so schön heißt. Das heißt, das Programmangebot war viel geringer. Damals gab es im Jahr 300, 350 Filme, die überhaupt auf den Markt gekommen sind. Die haben es nicht alle ins Kino geschafft, wohlgemerkt. Heutzutage sind es 600, 650, 700 Filme, weil die Digitalisierung macht es natürlich möglich, weil die Kosten viel geringer sind, einen Film herzustellen. Heute fühlen sich viele Menschen berufen, Filme auf den Markt zu bringen, ohne da mal geschaut zu haben, ob es dafür auch Abnehmer bzw. Interessenten gibt.
Du, es gibt auch Leute, die fühlen sich berufen, Podcasts zu machen. Also ja. Da braucht man gar nicht weit schauen hier, ne? Und ja. Denken sich, Mensch, wir sammeln hier was ins Ohr, das wird voll interessant sein.
Vielleicht, ja, so. Ja, das hat sich schon sehr verändert. Also von daher, wir sind heute auch viel schichtiger, wir haben ein viel größeres Angebot. Wir arbeiten hier heute auch mit Einzelveranstaltungen, so sogenannten alternativen Content, wie es so schön heißt, mit Konzertübertragungen, Opernübertragungen und so. Das ist ja nicht nur reiner Film, das ist schon mehr Entertainment. Also aus dem Kino, einstigen reinen Kinokomplex ist heute schon mehr ein Entertainment-Komplex geworden.
Kann ich mir vorstellen, dass es aber trotzdem so ein bisschen Trüffelsuche ist. Also hast du ein gutes Gespür für guten Content? Weißt du vorher, das wird ein Kassenschlager, der bringt die Kinos an die Kapazitätsgrenzen? Oder bist du manchmal auch über den Erfolg selber überrascht?
Manchmal sind wir auch über den Erfolg selber überrascht. Gutes Beispiel ist Barbie. Da war es hoch erfolgreich, gerade hier in Deutschland im Sommer.
Ja.
Zusammen mit Oppenheimer, sogenannten Barbenheimer, wie es so schön medial hieß. Da waren wir uns alle unsicher, weil wir hatten nichts von dem Film gesehen, außer ein paar rosa Ausschnitte. Und wir sagten, das könnte alles sein. Alles oder nichts. Das ist top oder flop. Und es war dann top. Das hat uns sehr überrascht. Es ist auch nicht so, dass wir vorher die Filme sehen. Also das,
du kaufst die Katze im Sack.
Wir sehen häufig Ausschnitte. Wir kaufen aber auch ganz oft die Katze im Sack. Und meine Aufgabe ist es im Vorwege, Filme zu bewerten. Also dahingehend, welches Besucherpotenzial haben Filme. Weil, um auf das Thema von vorhin zurückzukommen, wenn ich vier Leinwände habe, dann muss ich natürlich auch Filme auswählen, die da funktionieren in dem Standort, die aber auch ein gewisses Potenzial haben.
Und dann musst du ja auch Filme bewerten, die überhaupt nicht teilweise deinem persönlichen Geschmack entsprechen, oder?
Ja, das ist die große Kunst dabei, weil ich muss komplett meinen persönlichen Geschmack außen vor lassen. Deswegen sind so Fragen, die gerne gestellt werden, was ist dein Lieblingsfilm und so weiter, die kann ich nicht beantworten, weil, also ich gehe, wenn ich ins Kino gehe, habe ich immer so die berufliche Brille auf. Das ist nicht so irgendwie, ich lehne mich mal zurück und schaue mir jetzt einen schönen Film an. Im Zweifelsfall habe ich oftmals schon vorher x Ausschnitte gesehen, wo ich mir dann im Film denke, ja, hast du alles schon mal gesehen, ist schön nett aneinandergereiht, der nächste bitte. Meine ich gar nicht despektierlich.
Ich muss ja sagen, mein Freund hat Filmproduktion studiert, das heißt, ein sehr cineastischer, affiner Freundeskreis da auch. Und sag's jetzt einfach laut, ich oute mich. Ich finde französischen Film ganz, ganz schlimm. Weil der mir viel zu viel von allem ist und die Erzählgeschwindigkeit deutlich zu langsam, deutlich zu artifiziell. Und da wird man das ein oder andere Mal kritisch beäugt, wenn man dann sagt, also französischer Film, ciao, Kakao. Mach mir ein Pyjama fertig, weil ich werde schnell einschlafen, weil jetzt schon. Geht dir das ähnlich, dass du so sagst, also ein bestimmtes Genre, persönlich, da kriegt man dich nicht mit?
Ja, französischer Film ist ein gutes Beispiel. Mhm. Ist mir auch zu langsam. Deutsche Filme finde ich sehr unterschiedlich.
Ja.
Wir Deutsche oder deutsche Filmproduzenten haben ja leider den Hang dazu, entweder Dramen zu produzieren oder aber leichte Komödien. Und irgendwann ist das auch schwierig, weil es einfach zu viele leichte Komödien
gibt's was gibt. Dazwischen, bitte?
Ja, das ist das Problem. Und das merkt man jetzt auch, wenn man sich einfach die Kinolandschaft anschaut oder den Erfolg deutscher Filme, der momentan gar nicht mehr so gegeben ist. Das Publikum erwartet etwas mit Tiefgang. Es muss kein komplettes Drama sein, es kann auch leichtere Kost sein, aber zwischendurch bitte vom Inhalt her auch mit Tiefgang. Das ist die Herausforderung.
Merkst du, dass sich Kino nach Corona, wo ja wirklich alles zu war und alles geschlossen, dass sich Kino verändert hat?
Ja, total. Also Kino hat sich dahingehend erstmal verändert, dass während Corona alle beim Streaming hier gerufen haben und das Nonplusultra.
Mhm.
Jetzt aber auch feststellen, dass es gar nicht so einfach ist. Man hat auf einmal 4, 5 Abonnements irgendwelcher Streamingdienste. Es summiert sich. Man nutzt es gar nicht mehr so, wie es am Anfang war, weil der Reiz des Neuen noch da war.
Mhm.
Man wird überflutet und es ist aber auch ein Qualitätsthema. Man stellt auf einmal fest, tollen Serien, die waren alle am Anfang da. Jetzt wird auf Masse produziert und das und das Gleiche haben wir im Kino. Nach Corona überall noch sehr viel Bedenken, wieder in einen großen Raum mit ganz vielen Menschen zu gehen und so, bis da gerade bei gewissen Altersgruppen der Funke wieder da war, so, jetzt trauen wir uns wieder. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Das ist noch immer nicht auf Vor-Corona-Niveau. Und die Film- und Kinolandschaft oder die Filmlandschaft hat sich auch verändert. Dadurch, dass es Streaming eben gibt, versucht man natürlich, sonst waren Kinofilme ein halbes Jahr exklusiv im Kino, bevor sie dann in weitere Verwertungsketten, sprich DVD, Blu-ray oder was auch immer gehen. Das ist jetzt anders geworden. Es hat sich verkürzt. Deswegen ist es auch so, dass Filme, die eben nicht so erfolgreich sind, sehr schnell im Streaming rausgebracht werden, woran natürlich wir als Kinobetreiber kein Interesse haben.
Ist das für dich dann auch ein Upturner, wenn du weißt, okay, dieser Film, der kommt in 2, 3 Wochen sowieso auf irgendeiner Plattform raus?
Es ist nicht unbedingt 2, 3 Wochen. Wir haben schon 6, 7 Wochen Exklusivität.
Ja.
Upturner ist es nicht. Ich finde es nur sehr schade.
Und ja.
Es zeigt sich aber auch, dass Filme, wenn sie nicht im Kino waren, sondern nur im Streaming rausgebracht waren, dort nicht den Erfolg haben und auch nicht das Boxoffice quasi machen, was die Produzenten oder Filmverleiher erwarten. Also Kino ist schon die Zugmaschine und es ist eine Gratwanderung. Auch zu schauen, dass man dort auch flexibel ist, dass man eben nicht jeden Film partout nach, sag mal, 46 oder nach 60 Tagen rausbringen kann. Gerade wenn wir sehen sowas wie Oppenheimer oder Barbie, dann ist es manchmal so, dass die Filme im Kino sehr viel länger laufen und die Notwendigkeit gar nicht da ist, den jetzt schon im Streaming-Bereich rauszubringen.
Und da fand ich, das war ja ein richtiges Happening. Also sich mit FreundInnen zu verabreden und alle haben rosa Fingernägel oder das rosa Accessoire rausgeholt, da war ja Kino auf einmal, das hat richtig gestrahlt. Also das habe ich auch letzten Sommer richtig wahrgenommen.
Das ist ja auch das, was Kino eben ausmacht, im Gegensatz zum Streaming, dieses Gemeinschaftserlebnis. Und darum, darauf setzt Kino, muss Kino setzen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Konsument, der Zuschauer oder der Kinogast auch anspruchsvoller wird, gerade was die Qualität betrifft, nicht nur inhaltlich bei den Filmen, sondern auch beim Kino an sich. Also wir können für unsere Gruppe sagen, wir haben jetzt fast alle unsere Säle komplett renoviert. Viele sprechen immer vom Premium. Premium ist eigentlich der neue Standard, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen tun sich auch andere Ketten, die halt nicht so viel investieren und wo man immer noch auf 15 bis 20 Jahre alten Sitzen sitzt, schwer.
Dann kommen wir mal zu meiner ersten und einzigen Lieblingskategorie in diesem Podcast. Kommen wir einmal zu
Queer gecheckt.
In Quickecheck funktioniert das ja folgendermaßen. Ich gebe dir einen Satz Anfang und du vervollständigst mir den. Okay?
Ja.
Dann fangen wir mal an. Mit diesem Film gelingt mit Abstand jede Date Night.
Machst du den Falschen. Ich würde nie in eine Date Night in einem Film gehen, aber okay. Sei es drum. Also, Filme aus dem queeren Bereich, die mir gut gefallen oder war vor ein paar Jahren Bros oder Love, Simon. So, das finde ich schon eine gute Mischung. Einmal so das schwule Leben an sich, einmal das Coming, die Geschichte des Coming Outs. Also das schon, was mich bewegt oder wo ich dann auch bei meinem potenziellen Partner sehen möchte, wie da so die Reaktion ist. Gibt es der Mensch empathisch oder ist er eben nicht empathisch? Kann er lachen, kann er nicht lachen? Ist er verkopft oder ist er nicht verkopft?
Also aufgepasst, wenn Sven mit euch ins Kino will, dann wird das einmal die Checkliste abgehakt, dann ist das einmal eine Probe. Ja. Darf man bei dir beim Film reden oder muss man schweigen?
Man darf auch reden.
Man darf reden.
Solange man nicht andere Menschen drumherum stört.
Okay, gut. Weil ich muss dazu sagen, da wäre ich auch oft getadelt, ein ganz schlimmer Filmschauer. Wenn Momente cringe werden oder wenn es zu spannend wird, dann halte ich mir gerne das Kissen vor die Augen. Dann fange ich an, oh, oh, oh zu sagen und irgendwann auch durch die Wohnung zu rennen. Weil ich aus der Situation heraus will, weswegen bei uns Filme zu Hause sehr ausgewählt geguckt werden. Wo darf ich mitgucken? Wo verlasse ich lieber den Raum, weil sonst wird es unempathisch.
Was machst du dann im Kino, wenn es so wird? Springst du auf, rennst raus oder?
Du, ich bin da sehr selektiv, was Kinofilme angeht. Also mich findet man beim geneigten deutschen Drama, was du angesprochen hast, da findet man mich. Mhm. Aber, also um jetzt mal im Streaming-Bereich zu sprechen, die Discounter oder so, ich konnte es nicht angucken. Das war Fremdschämen hoch 25, das konnte ich überhaupt nicht aushalten.
Ich fühle dich bei dir, ich rauche was.
Zweite Frage. Wenn ich meiner Karriere einen filmreifen Titel geben sollte, dann lautet dieser?
Ja, gute Frage. Continuity. Ein Leben zwischen Beständigkeit und Loyalität. Weil wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, dann wird man feststellen, dass ich sehr selten die Firma gewechselt habe.
Auch für dich schon sehr zeitig die Branche gefunden hast?
Ja, für mich zeitig die Branche gefunden. Ich war da nicht sehr experimentierfreudig. Ich habe zwar in der Branche in verschiedenen Positionen gearbeitet, aber die Branche hat mich sehr geprägt oder auch mein Ich geprägt. Wer mich vor 20 Jahren kennengelernt hat, der hat einen komplett anderen Menschen kennengelernt.
Oh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Genau. Und letzte Frage. Diesen Filmcharakter würde ich aber sowas von daten.
Ja, den Joker.
Den Joker?
Joker.
Das ahnst du nicht. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, nur nicht mit dem Joker.
Ja.
Das musst du kurz erklären, bitte.
Diese gespaltene Persönlichkeit, diese Fassade, finde ich schon sehr, sehr spannend. Würde ich einfach mal gerne dahinter schauen.
Okay. Also, wisst ihr Bescheid, wenn ihr Joker-Attitüden in euch fühlt, lädt euch Sven gerne mal zum Filmabend ein. Denn jetzt haben wir schon über die Karriere gesprochen und haben gesagt, du bist vor über 30 Jahren in die Filmindustrie eingestiegen. Kannst du dich daran erinnern, wie das war, als junger Mann da einzusteigen und zu sagen, ich bin schwul? Also gab es beruflich mal diesen Outing-Moment wirklich?
Naja, ich bin noch zu Hetero-Zeiten in die Kinobranche eingestiegen. Man kannte mich mit Freundinnen und so weiter. Aber man muss dazu sagen, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Damals gab es dort keinen Schwul. Gab es einfach nicht. Wir haben dann irgendwann die Stadt gewechselt, nach Braunschweig gezogen, studienbedingt. Und da war an einer Uni, gab es eine schwule Hochschulgruppe. Das heißt, ich kam das erste Mal offiziell in Kontakt mit Schwulsein oder anderen schwulen Menschen.
Ja.
Und das war für mich so der, ich will nicht sagen der Moment, aber so der Kick, den Schritt zu wagen, auch ein Outing zu wagen. Also meine damalige Freundin, mit der ich 10 Jahre zusammengelegt habe, die war am Ende nicht sehr überrascht über diesen Schritt.
Ja.
Weil wir immer den gleichen Männern auch hinterher geschaut haben, wie wir dann festgestellt haben.
Naja, also, ja. Ihr hattet beide guten Geschmack scheinbar.
Beide guten Geschmack, genau. Ich habe das dann aber, das Outing, auch gar nicht so von mir hergetragen. Ich habe es dann einfach mal beiläufig erwähnt. Also, das war jetzt nicht so, dass ich auf einmal mit der Regenbogenflagge oder der roten Edge-Schleife durchs Haus gerannt bin, durchs Kino gerannt bin, das so war es nicht. Ich habe mich damals schon mit anderen Schwulen im Kino, also die auch in meiner Firma waren, gut verstanden. Ich glaube, die haben es schon eher gewusst oder konnten mich schon eher einordnen, bevor ich mich geoutet habe. Aber das war also für mich ein sehr unspektakulärer Prozess. Ich glaube, im privaten Bereich war es dann schwieriger.
Weil man dich mit Freunden kannte und weil man Fragen gestellt hat?
Ja, weil es eben noch nicht, wie gesagt, es war vor 30 Jahren.
Ja,
das war
noch
eine etwas andere Zeit. Es war nicht ganz so spießig. Es war, gab schon Outings dort. Aber Kleinstadt, anderes, ich sag mal, Bildungsniveau, anderes, ist ganz einfach so.
Bildungsniveau. Ja.
Da war man halt nicht so offen. So, und da war Braunschweig schon als nächstgrößere Stadt schon ein bisschen eingegroovter. Da gab es schwule Gruppen, queere Gruppen würden wir heute sagen. Damals hieß es nur schwule Gruppen.
Ja.
Das war schon einfacher. Und meine Firma Cinemax, wo ich war, war in Hannover, da war das auch kein Thema. Da gab es halt auch im Kino sehr viel Schwule, wo man es auch schon gesehen hat. Also wo das Schwulsein schon quasi vor sich hergetragen wurde. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber...
Ja. Wo man einfach progressiver auch mit seiner Queerness umgegangen ist.
Genau. Ja.
Und jetzt hast du ja vorhin gerade schon mal angeteasert, wer dich vor 30 Jahren kennengelernt hat, hat einen ganz anderen Sven kennengelernt als der, der mir heute gegenüber sitzt. Wie meinst du das?
Sehr in sich gekehrt, sehr selbstbewusst, überhaupt nicht selbstbewusst, war, glaube ich, mein Thema. Also.
Und jetzt habe ich ja auch mit dem Thema Selbstbewusstsein, das kommt mir bekannt vor, von daher höre und staune ich. Kannst du für dich irgendwie rückblickend sagen, was hat es gebraucht, um dir Selbstbewusstsein zu geben, um heute der Sven zu sein, der du heute bist?
Ja, es war, glaube ich, so nach dem ersten Freund, nach der ersten Beziehung, nach dem ersten großen Liebeskummer, war so der Moment da, okay, du bist jetzt in Hamburg, war ich damals, du bist geoutet und du musst dich nicht mehr verstecken und du kannst jetzt vor dich hinleiden oder du kannst dir in irgendeiner Art und Weise Hilfe suchen und dein Leben selbst in die Hand nehmen. Und das war ein langer Prozess, es hat nicht auf einmal Klick gemacht und ich war am nächsten Tag Superman und total selbstbewusst.
Ja.
Aber es gab auch berufliche Situationen, wo ich mich einfach behaupten musste, um weiterzukommen. Und das hat mir so den Ansporn gegeben und hat mich da auch so bewogen, mich weiterzuentwickeln und auch entwickeln zu wollen. Also ganz bewusst. Und einfach auch ein anderes Auftreten mal zu üben, zu proben und zu gucken, wie weit kannst du denn gehen.
Und würdest du sagen, für dich war da der Ortswechsel und auf einmal in Hamburg sein schon entscheidend?
Ja, schon entscheidend, aber auch in einer größeren Firma dann zu sein. Ich hatte irgendwann die Firma gewechselt.
Mhm.
Und da sich auch zu behaupten, da auch schon in eine, sag mal, leitende Funktion zu wollen oder eine Teamleiterfunktion zu wollen und einfach so voranzukommen. Und nicht mal um mal, weil ein Vorgesetzter wechselt, immer jemand vor die Nase gesetzt zu bekommen und selbst immer der zweite Mann zu sein. Und das war so für mich der Punkt zu sagen so, übrigens, ich möchte jetzt.
Und das hast du ganz bewusst auch gemacht und ganz bewusst gesagt.
Das habe ich dann auch ganz bewusst gemacht, ja. Mit all dem Risiko und auch die Verantwortung dann allein übernommen für den Bereich. Und hatte auch das Glück, dass mein damaliger Vorgesetzter auch wohl ist.
Ja, glaubst du das, weil ich hatte auch schon Leute hier im Podcast, die eine ähnliche Geschichte gesagt haben oder erzählt haben, dass ihr Vorgesetzter ebenfalls queer war, ist und dass es dann einfacher war, beruflich den nächsten Schritt zu machen. Glaubst du, dass das...
Das würde ich nicht sagen, nee, das nicht.
Mhm.
Aber das Zwischenmenschliche ist einfacher, glaube ich. Also man muss sich nicht weiter erklären oder muss da jetzt... Also man kann dieses ganze Thema queer oder queerness ausblenden, weil es eben kein Thema ist, sondern weil es was Normales ist.
Ja, verstehe ich. Und gab es in deiner Karriere Menschen, die in irgendeiner Form, man kann Role Model dazu sagen, Vorbild waren, wo du gesagt hast, die geben mir so ein Stück Orientierung, die inspirieren mich?
Gab es sicherlich, ja. Ja, inspirieren mich und haben mich aber da auch zu inspiriert, auch zu sehen, wie man es nicht machen sollte.
Ja,
und,
auch das ist ja manchmal
das
ganz
ist auch
gut,
sehr
ne?
gut, ja. Wie man es nicht machen sollte und wie man einen anderen Weg einschlägt.
Mhm.
Allein schon so, welcher Teamlead möchte man sein? Es gibt ja verschiedene Varianten oder wie führt man ein Team, wie führt man so? Und das war schon... ich will nicht sagen, abschreckendes Beispiel klingt zu harsch, aber ich habe gesehen, was ich nicht machen sollte oder wie ich es gerne hätte und ich habe mich dann da selbst weiterentwickelt.
Und sag mal, speaking of Community und du hast 1990 angefangen, wie hat sich denn so dein Gefühl, der Umgang von Unternehmen mit queeren Mitarbeitenden verändert? Sagst du, da ist was passiert, wenn ja was und sind wir schon am Ziel oder sagst du, da geht noch was?
Ja, in meinen Unternehmen, wo ich war, konnte ich mich nie beschweren. Also von daher ist die Frage für mich schwierig zu beantworten. Ich glaube, wir leiden auch so ein bisschen darunter, dass das Bild des Queeren immer sehr extrovertiert ist und dass eine Außenwahrnehmung ein ganz anderes Bild da ist, als das, was wir, glaube ich, mehrheitlich wollen. Also es ist wie beim Pride, wo immer nur das Schrille gezeigt wird, aber der Orthonormalschwule, der ganz normal lebt und eigentlich nur die gleichen Rechte haben möchte, wird ein bisschen vergessen. Wir sind nicht alle schrill. Also, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, wo wir so um, wenn es um Gleichberechtigung geht, wenn man sich mit heterosexuellen Menschen unterhält, die eben auch nicht so fürchterlich intellektuell sind, die kennen immer nur dieses Bild des Schrillen und des Paradiesvogels, der wir aber gar nicht sind.
Ja.
So, und Unternehmen, finde ich, nutzen unsere Community ja auch gerne für Werbezwecke, gerade wenn es um Pride geht, wo auf einmal Firma XY den Wagen sponsert und sonst noch was. Ich würde mir wünschen, dass die auch unterjährig die Community unterstützen mit Projekten und es da eine Normalität gibt, quasi.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Also ich finde auch, das fängt ja saisonal Ende Mai schon an, dass alle irgendwie die Regenbogenflaggen rausholen und die werden dann Ende Juni, Anfang Juli wieder schön in den Schrank gelegt. Kommen vielleicht noch Mottenkugeln links und rechts daneben.
Schon, ja.
Und dann werden die genau ein Jahr später im Mai wieder rausgeholt. Und da fehlt mir, nicht bei allen, also ich finde, es gibt ganz, ganz tolle Organisationen, die das auch authentisch das ganze Jahr mit Leben füllen. Aber im Großteil, kann ich dir recht geben, geht mir dann auch das Firmenlogo, die Wortbildmarke auf LinkedIn in Rainbow Colors einfärben. Ja. Das regt mich richtig auf. Dann denke ich mir lieber, lass es einfach.
Da werden wir quasi zu kommerziellen Zwecken benutzt. Und das finde ich auch ein bisschen, das ist doch so ein bisschen, ich würde nicht sagen Greenwashing, aber Social Greenwashing. Und
ein Pinkwashing.
Ja, Pinkwashing. Ach, was sind wir toll und wir sind ja so, ja. Also ich erwarte von Unternehmen generell, dass dieses Thema Queerness, wenn es gefördert wird in Projekten, schön und gut. Ich erwarte heutzutage, dass das ein was ganz Normales ist und dass es nicht irgendwie, dass man dann noch Repressalien oder Nachteile dadurch hat. Also
Ben, es ist ein Halbstünder. Anschlagtermin ist incoming.
Mhm.
Letzte Frage haben alle meine Gäste gleich, nämlich die Frage, welchen Ratschlag hättest du dir denn eigentlich gern schon mal zeitiger gegeben? An welcher Stelle hättest du dir den gegeben und was hättest du verändert?
Dass ich hätte, was das Selbstbewusstsein betrifft, früher hätte aus dem Quark kommen sollen und ich glaube, ich hätte dann vielleicht auch einen anderen Weg eingeschlagen. Also vielleicht oder sicherlich auch in dieser Branche, in der ich jetzt bin.
Wir würden dich im Film noch wiederfinden oder im Kino.
Im Kino würde man mich sicherlich wiederfinden, vielleicht auch auf der anderen Seite, vielleicht auf der Verleihseite.
Ja.
Also ich glaube, mit einem früheren Kick Richtung Selbstbewusstsein oder selbstbewussterem Auftreten hätte ich meine Karriere vielleicht etwas anders gestaltet. Was nicht heißen soll, dass ich heutzutage unzufrieden bin. Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen, sondern ich bin sehr zufrieden.
Ja. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und jetzt, meine Lieben, wenn ihr denkt, Jofix Glamour, das klingt aber spannend und meine Geschichte, die gehört aber schon lange ins Mikrofon, dann meldet euch gern bei mir an vorzimmer@jofixglamour.de. Liked, shared, kommentiert, empfehlt es eurer besten Freundin, dem Friseur und dem Hausmeister um die Ecke. Ich sage vielen lieben Dank, Sven, für deine Zeit. Das Popcorn, das ich mitgebracht habe, das werde ich auch so mit der Packung wieder mit nach Hause nehmen. Bin Message ist angekommen, genau. Ich sage vielen Dank.
Sehr gerne.
Bis bald, ihr Lieben.